Unser Predigtext ist ja schon angeschrieben. Wir stellen uns heute unter ein Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 25, Verse 6 bis 9. Aber wir wollen den Abschnitt drumherum auch lesen, um den Zusammenhang noch einmal zu verstehen. Deshalb beginnen wir unsere Lesung im Kapitel 24, Vers 17. Und dann durch das ganze Kapitel 25 hindurch. Jesaja 24, ab Vers 17. Grauen, Grube und Garn kommen über dich, du Bewohner der Erde. Und es wird geschehen, wer vor der grauenerregenden Stimme flieht, der wird in die Grube fallen. Wer aber aus der Grube heraufsteigt, wird im Garn gefangen werden. Denn die Fenster der Höhe werden sich öffnen und die Grundfesten der Erde erbeben. Die Erde wird krachen, zerbersten. Die Erde wird reißen und bersten. Die Erde wird hin und her schwanken. Die Erde wird hin und her taumeln wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine Hängematte. Ihre Missetat lastet schwer auf ihr. Sie fällt und steht nicht wieder auf. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr, das Herr der Höhe, in der Höhe heimsuchen und die Könige der Erde auf Erden. Die werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt, und im Kerker werden sie eingeschlossen. Aber nach vielen Jahren werden sie heimgesucht werden. Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden. Denn der Herr der Herrscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem. Und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. O Herr, du bist mein Gott. Dich will ich erheben. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. Denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht. Die feste Burg zum Trümmerhaufen, den Palast der Fremden zu einer untergegangenen Stadt. Ewiglich wird sie nicht mehr auferbaut werden. Darum ehrt dich auch ein mächtiges Volk. Die Städte gewalttätiger Nationen fürchten dich. Denn du bist dem Schwachen eine Zuflucht geworden, eine Zuflucht dem Armen in seiner Not, ein Schirm vor dem Wolkenbruch. Ein Schatten vor der Hitze, als der Zornhauch der Tyrannen wie ein Unwetter gegen eine Wand daherkam. Wie die Sonnenglut in einer dürren Gegend, so dämpfst du das Toben der Fremden. Wie die Sonnenglut durch den Schatten einer Wolke, so legt sich der Triumphgesang der Tyrannen. Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten. Ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt, und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. Moab aber wird unter ihm zertreten werden, wie Stroh in der Mistlache zertreten wird. Und sollte es auch seine Hände ausbreiten, wie ein Schwimmer sie ausbreitet, um zu schwimmen, so wird er seinen Hochmut erniedrigen, trotz der Kunstgriffe seiner Hände. Seine festen, hohen Mauern wird er niederwerfen, abreißen und zu Boden stoßen, in den Staub. Gemeinde Jesu Christi, Letzte Predigt aus dieser Reihe Jesaja liegt ja schon einige Wochen zurück. Ich bitte euch trotzdem nochmal, euch zu erinnern, dass wir beim letzten Mal mit dem Kapitel 24 wieder mal einen neuen Abschnitt in diesem Buch angefangen haben. Dieser Abschnitt reicht bis ins Kapitel 27 und wirft in besonderer Weise einen prophetischen Blick auf die sogenannte Endzeit. Die Endzeit war auch vor einigen Wochen auch mal das Thema einer anderen Predigt. Und das hatten wir vor dem Hintergrund eines Textes aus dem Buch Offenbarung gehört, was diese Endzeit eigentlich ist. Welchen Zeitraum diese sogenannte Endzeit umfasst. Wir neigen ja dazu anzunehmen, dass Endzeit vor allem was mit Zukunft zu tun hat. Aber das ist nicht richtig. Das ist vielmehr ein Abschnitt in der Geschichte der Welt, der von zwei markanten Ereignissen eingerahmt wird. Am Anfang der Endzeit stehen die Kreuzigung und Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Und am Ende steht die Wiederkunft desselben Jesus Christus zum Gericht und dann der Anbruch der ewigen Herrlichkeit. Und alles dazwischen ist nach biblischem Sprachgebrauch Endzeit. Es herrscht also seit fast 2000 Jahren Endzeit. Und wir leben mittendrin. Ob wir vielleicht noch ganz am Anfang stehen oder schon kurz vor dem Ende, das wissen wir nicht. Aber wir können auf die Anfänge zurückblicken und wir warten auf die Vollendung. Und damit sind wir in einer etwas privilegierten Stellung, denn dem Propheten Jesaja erging es noch anders. Für Jesaja und seine Zeitgenossen war das alles noch Zukunft. Und ganz weit weg. Was wir hier lesen, wurde ja schon im 8. Jahrhundert vor Christus geschrieben. Also im 8. Jahrhundert vor Beginn der Endzeit. Und dabei hatte Jesaja im bisherigen Verlauf des Buches schon auf viele wichtige Themen hingewiesen, die in die Endzeit fallen. Immer mit dem Ausgangspunkt des Heilswerks Christi. Nicht? Er sprach in seiner bildhaften Prophetie beispielsweise von der Ausbreitung des Evangeliums über die ganze Welt. Er sprach von der Sammlung aller Völker unter dem Haupt Christus, von dem Frieden mit Gott in seinem Reich. Das sind alles Ereignisse, die in unsere Gegenwart fallen. Aber auch für uns gibt es noch zukünftige Ereignisse. Und diese Dinge sieht Jesaja in diesem Abschnitt. Wie immer sieht er sie von Ferne. Er beschreibt sie wie immer in der Bildersprache des Alten Testaments. Aber gerade diese bildhafte Art der Sprache macht das Ganze ja auch so eindrücklich. Und es fällt uns jedenfalls nicht schwer zu erkennen, dass die Verheißung, die hier in unserem Predigttext geschildert wird, eine außerordentlich herrliche Verheißung ist. Und darum soll auch die heutige Predigt unter dem Titel stehen, eine herrliche Verheißung für das Volk Gottes. Und wir wollen, wie gesagt, auf die Verse 6 bis 9 schauen. Und in jedem dieser vier Verse finden wir eigentlich einen Gesichtspunkt dieser herrlichen Verheißung. Und dementsprechend gliedert sich auch die Predigt in vier Abschnitte. Im ersten Punkt hören wir etwas über eine herrliche Gemeinschaft. Zweitens eine herrliche Offenbarung. Drittens ein herrlicher Trost. Und viertens eine herrliche Freude. Gemeinschaft, Offenbarung, Trost und Freude. Blicken wir nochmal auf den Anfang des Kapitels 24 zurück. Dann fällt der Gegensatz zum heutigen Predigtext sehr deutlich ins Auge. Es ging ja in diesem Kapitel bekanntlich um das große Gericht über die gottlose Welt, über die Welt, die den Bund Gottes gebrochen hatte. Und was hat der Prophet Jesaja da gesehen? Mit welchen Bildern hat er den bevorstehenden Untergang beschrieben? Schauen wir nochmal. Jesaja 24, ab Vers 7. Dort lesen wir, der Most trauert, der Weinstock verschmachtet. Es seufzen alle, die sich von Herzen gefreut hatten. Man singt nicht mehr beim Weintrinken. Wer noch Rauftrank zu sich nimmt, dem schmeckt es bitter. Man klagt um den Wein auf den Gassen. Alle Freude ist untergegangen, alle Wonne des Landes dahin. Ja, Dürre, Kummer, Bitterkeit, Klage, Freudlosigkeit. Die Menschen befinden sich in einer ganz elenden, aussichtslosen Lage. Und in der typischen Redeweise des Alten Testaments werden hier die Schrecken des Gerichts und das Dahinsiechen in der Gottesferne geschildert. Irdisches Elend als Abbild geistlichen Elends. Unser heutiger Text dagegen redet von einem Festmahl. Kapitel 25, Vers 6. Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Ja, ein geradezu üppiges Mahl wird da aufgetafelt. Und wir stellen die Frage, betrifft das nun etwa die gleichen Leute, die vorher beschrieben wurden? Nicht immerhin werden in der Bibel so Üppigkeit und großer Wohlstand nicht selten mit den Gottlosen in Verbindung gebracht. Denken wir zum Beispiel an Psalm 73, wo der Psalmdichter Asaf über diesen überquellenden Wohlstand der Gottlosen nachsinnt. Oder auch an Lukas 16, diese Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, wo hier so ein Gegensatz aufgebaut wird. Werden hier also vielleicht die Ungläubigen und die Bundesbrecher aus Kapitel 24 getröstet, dass ihr Elend doch nur zeitweilig sei, dass am Ende doch noch alles gut werde? Wird uns hier sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen präsentiert? Die Antwort lautet nein. Denn der Blickwinkel des Textes ist hier ein ganz anderer. Jesaja hat zuvor auf das schreckliche Gericht über die Welt geblickt. Aber dann wendet er sich am Schluss des Kapitels 24 sozusagen um und sieht eine andere Menge an einem anderen Ort. Und er benennt diesen Ort sogar. Es ist der Berg Zion. Der Herr der Herrscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Und auf demselben Berg Zion wird nun den Völkern ein Mahl bereitet. Über den Berg Zion haben wir in der Vergangenheit ja schon einiges gehört. Und wir wissen, dass Zion nicht nur ein wichtiger geografischer Ort zur Zeit des Alten Testaments war. Nein, Zion war viel mehr. Zion war ein zentraler Begriff der alttestamentlichen Heilswirklichkeit. Ich wiederhole noch mal kurz, dass in dem Begriff Zion die Idee von Palast und Tempel, von Königsherrschaft und Sündenvergebung sozusagen vereint war. Zion steht als Symbol für die Gemeinschaft zwischen Gott, dem Herrn und Erlöser, und seinem erwählten Volk. Alles, was ein Leben mit Gott ausmacht, wird unter diesem Begriff zusammengefasst. Und darum steht Zion auch immer im Gegensatz zur Welt. Wenn die weltlichen Mächte toben und das Land überfluten, dann findet Gottes Volk Zuflucht in Zion. Wenn Gott zum Gericht schreitet, wenn er die Welt aus den Angeln hebt, dann tut er das von Zion aus. Und sein Volk ist bei ihm und bestaunt und besingt seine Herrlichkeit. Und diese herrliche Gemeinschaft Gottes mit denjenigen, die Zuflucht in Zion, also Zuflucht bei ihm gefunden haben, die wird mit dem Festmahl in Vers 6 angedeutet. Fette, markige Speisen, alte, geläuterte Weine. Und obwohl diese schönen Dinge so detailliert beschrieben werden, stehen sie doch eigentlich nicht im Mittelpunkt. Es geht hier nicht um Schlemmerei oder um Weindegustationen. Richten wir doch mal den Blick von den Dingen weg auf den, der sie gibt. Denn was lesen wir? Der Herr der Herrscharen wird dieses Mahl bereiten. Der Herr sitzt nicht einfach mit am Tisch, sondern er ist der Gastgeber, der seine Gäste zu sich einlädt, mit ihnen Gemeinschaft hat und ja auch sie reichlich bewirtet. Und nur in der Gemeinschaft mit Gott ist dieses Mahl möglich. Zion ist kein Takeaway. Wir empfangen nicht schöne Dinge und gehen dann unseres Weges. Nein, wir bekommen erst durch die Gegenwart Gottes und in der Gegenwart Gottes Anteil daran. Und nur so können und dürfen wir sie genießen. Aber das alles läuft in einem Punkt zusammen. Genauer gesagt, in einer Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Auch das hatten wir in der Vergangenheit schon gesehen. In der neutestamentlichen Begriffswelt ist Zion nichts anderes als Christus. Jesus Christus in seinem dreifachen Amt als Prophet, Priester und König ist die Verwirklichung, die Erfüllung all dieser Andeutungen und Vorschattungen in Bezug auf Zion im Alten Bund. Christus ist der einzige Weg zum Vater und er ist auch das Brot des Lebens. Hören wir genau hin, was er in Johannes 6, Vers 54 sagt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wahre Speise und wahrer Trank, das ist Christus. Das Festmahl in unserem Predigttext beschreibt also nichts anderes als die lebendige Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk in Christus, die schon hier und jetzt ihren Anfang nimmt, aber einmal in der Ewigkeit, in der neuen Schöpfung, ihre höchste Vollendung finden wird. Und daran wird uns auch klar, warum Zion kein Takeaway, kein Schnellimbiss ist, kein Drive-In. Alle Vorzüge und alle Heilsschätze, die Christus uns erworben hat, die besitzen wir doch nur in ihm. Außerhalb Christi haben wir nichts davon. Wir können nicht die Erlösung abholen und in die Tasche stecken und in dem Glauben davongehen, damit sei alles getan. So funktioniert das nicht. Denn wir sind ja nicht in uns selbst gerecht geworden, sondern allein in Christus. Und um in Christus zu sein und zu bleiben, müssen wir eben, auch wenn das etwas morbide klingt, beständig sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Das heißt, wir müssen uns beständig nach ihm ausstrecken. Im Hören auf sein Wort, im Gebet, in den Sakramenten, und auch in unserer Gemeinschaft untereinander. Jetzt habe ich zwar schon viel von wir und von uns geredet, aber noch gar nicht die Frage beantwortet, wer denn überhaupt an diesem Mahl teilnehmen darf. Nach Aussage des Textes sind es alle Völker. Da steht alle Völker, nicht etwa alle Menschen. Nicht nur die Logik wird einer solchen Annahme entgegenstehen. Auch der Abschnitt selbst zieht eine klare Grenze. In Vers 4 wird Zion nämlich als Zuflucht der Armen und Schwachen beschrieben. Diese werden dann kurz danach von den Fremden und den Tyrannen unterschieden. Die Armen und Schwachen sind also die Teilnehmer an dem Festmahl. Die Schrift verweist hier nicht auf materielle Armut oder körperliche Schwäche. Wir haben vielmehr an diejenigen zu denken, die nicht zuletzt auch in der Bergpredigt angesprochen werden. Nämlich die geistlich Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen, die Friedfertigen. Und auch, ja, da hören wir da mal ganz genau hin, diejenigen, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Im Reich Gottes, das betrifft sowohl die Anfänge hier und jetzt, als auch die Ewigkeit, im Reich Gottes wird nicht der Bauch gesättigt, sondern der Hunger und Durst nach Gerechtigkeit wird gestillt. Es gibt wohl Theologien, nach denen das Reich Gottes immer so mit materiellem Wohlstand Hand in Hand geht. So was gibt es in der Bibel nicht. Die beste Antwort darauf gibt der Herr Jesus selbst. In dem gleichen Kapitel, das wir eben schon kurz angeschaut haben, nach der sogenannten Speisung der 5000, da sagt er: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt aber nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die ins ewige Leben bleibt, bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Der Hunger nach Gerechtigkeit und das Stillen dieser Gerechtigkeit, dieses Hungers nach Gerechtigkeit, ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, dann meinen wir nicht das sozialistische Gerechtigkeitsgefasel, das man heute überall hört und das den Blick für wahre Gerechtigkeit vernebelt, sondern wir reden von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also von dem vollen Einklang des Menschen mit dem Willen und dem Gesetz Gottes. Diese Gerechtigkeit können wir nicht erzeugen. Die können wir nicht in uns selbst hervorbringen. Die besteht außerhalb von uns. Und nach der müssen wir uns ausstrecken. Genauer gesagt, zieht uns Gott in seiner Gnade zu dieser Quelle der Gerechtigkeit, nämlich zu seinem Sohn Jesus Christus, und eignet uns seine Gerechtigkeit durch Glauben zu. Und so wird Christus eben unsere Gerechtigkeit. So werden die Armen und Schwachen im Geist Teilhaber des größten Reichtums, der größten Herrlichkeit. Sie werden Teilhaber an der herrlichen und ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und das gilt für alle Völker. Das heißt für Menschen aus allen Völkern und ohne Unterschied. Der einzige Unterschied ist Christus. Gehörst du durch Glauben zu Christus? Suchst du deine Gerechtigkeit nicht in dir selbst, sondern in ihm? Legst du von dir selbst weg, folgst ihm nach oder tust du das nicht? Ist Christus für dich das einzige Fundament oder ist er ein Stein des Anstoßes? Eine andere Frage wird im Gericht nicht gestellt werden. Ja, wer zu Christus kommt, der kommt, weil er ihn erkannt hat. Aber Christus zu erkennen, ist so eine Sache. Der natürliche Mensch weiß nichts von Christus, will auch nichts von Christus wissen. Wer aber Christus nicht kennt, wem Christus nicht vor Augen gestellt worden ist, oder wer die Augen vor Christus verschließt, der wird nie zu ihm kommen. Er wird nicht, weil er nicht will und nicht kann. Er ist blind. Und seltsamerweise kommt sich der Mensch gerade in seiner Blindheit zuweilen noch besonders scharfsinnig vor. Schauen wir nur auf die Beispiele in der Heiligen Schrift. Vor allem auf die Pharisäer. Wie theologisch gebildet waren die. Wie gut kannten die jeden Buchstaben der Schrift und sogar noch viel mehr. Und doch sagt Jesus von ihnen, dass sie Blinde sind, die Blinde leiten. Sie auch noch anmaßen, andere Blinde zu leiten. Und der Apostel Paulus schreibt über die Juden, die trotz all ihrer Schriftgelehrtheit Christus verwerfen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. So oft sie das Alte Testament, so oft sie das Wort Gottes lesen, ist da irgendwie eine Wand, durch die sie nicht durchblicken. Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass Paulus hier auf die Decke anspielt, die Mose einst über sein Gesicht legte, als er von der Begegnung mit Gott auf dem Berg Sinai ins Lager zurückkehrte. Diese Decke war ein Zeichen dafür, dass die Herrlichkeit Gottes noch nicht vollkommen offenbart werden sollte. Dass diese volle Offenbarung noch ausstand. Bestenfalls war sie undeutlich, wie hinter einem Schleier wahrzunehmen. Aber selbst diese verhüllten Andeutungen, diese Hinweise im Alten Testament, nahmen viele dann zum Anlass für allerlei Spekulationen, sodass sie sich in selbsterdachten Lehren und Regeln und Satzungen verstrickten. Und wenn wir mal das Bild etwas weiter spinnen wollen, die sich dann in immer mehr Stofflagen einhüllten, bis sie schließlich in völliger Finsternis saßen. Aber was geschieht jetzt? Jesaja 25, Vers 7. Der Herr wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt, und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Auf diesem Berg Zion, also in dem Heilswerk Christi, wird der Schleier gelüftet und die Blinden können wieder sehen. In Christus wird diese Decke weggetan, wie es Paulus auch an gleicher Stelle schreibt. Und auch diese Verheißung gilt unterschiedslos allen Völkern. Die Heidenvölker, die von Natur aus geistlich blind sind für die Verheißungen Gottes und dazu auch noch ohne jedes Licht. Und die Juden, die immerhin einen kleinen Lichtstrahl im Alten Testament hätten sehen können. Für sie alle gilt, wer von Gott zu Christus gezogen wird und zu Christus kommt auf den Berg Zion, bei dem wird diese Decke des Unverstands und des Unglaubens weggenommen. Aber was heißt das genau? Was sieht man denn, wenn die Decke weg ist? Was wird denen offenbart, die an Christus glauben und ihm gehören? Die Antwort lautet, sie sehen das ewige Leben. Wir haben hier weniger an ein Sehen im Sinne der Optik zu denken, sondern eher an eine Teilhabe, der Christus in seinem ganzen Werk erkennen darf, der hat an ihm und allen Heilsschätzen Anteil. Diese Verheißung steht darum auch in einem engen Zusammenhang mit der vorigen. Es geht hier im Grunde um das Gleiche, um die volle und ewige Gemeinschaft mit Gott in Christus. Denn wie formuliert Christus das selbst einmal in Johannes 17? Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott und Christus zu erkennen oder zu schauen, wie es an anderer Stelle heißt, das ist nichts anderes als ewiges Leben. Und das ist sehr wichtig zu wissen. Denn das bedeutet ja nichts anderes, als dass das ewige Leben für uns hier und jetzt schon angefangen hat. Wir haben jetzt schon Anteil daran, nämlich durch Glauben an Christus, den wir im Wort Gottes erkennen dürfen. Das ist doch eine herrliche Ermutigung und Bestätigung. Aber so wie wir hier in unserer Erkenntnis noch viel Mühe haben, kleingläubig, unverständlich sind, uns lieber an unseren eigenen Theorien erfreuen, als an der Wahrheit des Wortes Gottes, so ist auch das ewige Leben für uns hier erst ein Anfang. Das ewige Leben ist eine Heilswirklichkeit, deren Anfänge wir hier genießen dürfen, aber auf deren Vollendung wir noch warten. Denn hier haben wir noch tagtäglich mit dem Tod zu tun. In jeder Krankheit, bei jedem großen oder kleinen Unfall, auch bei jedem genauen Blick in den Spiegel, merken wir, wie unser Leib von Geburt an dem Tod unterworfen ist. Und manchmal wird es ja dann so verharmlosend dargestellt, der Tod gehört ja eben zum Leben dazu. Aber das ist doch Pfeifen im Wald, oder? Der Mensch, der so redet, hat doch in Wirklichkeit große Angst vor dem Tod. Hinter aller nach außen getragenen Selbstgewissheit steht in Wirklichkeit die allergrößte Ungewissheit. Der Tod gehört eben nicht dazu, sondern ist mit dem Sündenfall erst in die Welt hineingekommen, gemäß dem gerechten Urteil Gottes. Und darum müsste derjenige besonders große Angst vor dem Tod haben, der zum ersten Mal von der Sünde und von Gottes Zorn und Gottes Gerechtigkeit hört. Wer als sündiger Mensch mit den Ansprüchen des heiligen Gottes konfrontiert wird, der müsste vor Schreck erstarren, weil er nämlich erkennt, dass er in sich selbst ohne Halt und ohne Hoffnung ist und in den ewigen Tod eigentlich hinabrutscht. Ja, wir haben wirklich keine Hoffnung in uns selbst. Aber wir haben eine Hoffnung außerhalb von uns. Wenn wir nur von Zorn und Gericht und Tod hören würden, ja, dann hätten wir keine Hoffnung. Aber wir hören ja mehr. Wir hören das Evangelium. Die frohe Botschaft von dem, der stellvertretend für uns den Zorn Gottes getragen hat. Stellvertretend für uns in den Tod gegangen ist und den Tod am dritten Tag überwunden hat. Christus ist gestorben, damit wir, die wir an ihn glauben, nicht mehr sterben. Und er ist auferstanden, damit wir, die wir an ihn glauben, mit ihm leben. Das versichert er uns. Johannes 11. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Es gibt für uns immer wieder Grund, uns zu schämen, wenn wir über uns selbst nachdenken. Was wir auch denken und reden und tun, in allem sind wir geneigt zu zeigen, wie wichtig wir uns selbst nehmen. Wie wenig wir auf die Gebote Gottes und auf die Belange unseres Nächsten Acht geben. Das ist eine Schande, nicht nur für jeden Einzelnen von uns, sondern auch für die Kirche als Ganze. Es ist natürlich nicht Aufgabe der Kirche, ein Ort der Sündlosigkeit zu sein. Das kann sie ja nicht. Sie besteht aus Menschen, die Sünder sind und Sünder bleiben. Aber es ist doch immer wieder schmerzlich zu erkennen, wie wenig wir von der Gnade und Liebe widerspiegeln, die Gott uns erwiesen hat. Wie träge wir sind. Wie gering unser Gehorsam ist. Und das ist schmerzlich und traurig, vor allem deshalb, weil wir uns so undankbar gegenüber Gott zeigen. Aber diese Zerrissenheit wird uns begleiten, solange wir in diesem Todesleib sind. Da nimmt auch Paulus in Römer 7 kein Blatt vor den Mund. Und ich weiß nicht, ob es während der letzten Katechismusbesprechungen vielleicht aufgefallen ist, dass genau die Fragen, die sich mit den für uns noch zukünftigen Dingen befassen, dass die alle mit den Worten beginnen: Was tröstet dich das? Es betrifft drei Fragen, die nach der Wiederkunft Christi, nach der Auferstehung der Toten und nach dem ewigen Leben. Im ganzen Heidelberger Katechismus, von der Einleitung mal abgesehen, erwähnen nur diese drei Fragen das Wort Trost. Also, der Glaube an diese Heilstatsachen soll uns ganz besonders trösten. Gerade weil mit ihrem Eintreffen unsere Erlösung erst vollkommen sein wird. Weil dann all das weggenommen wird, was uns hier immer wieder von Gott weglaufen lässt. Was verursacht, dass wir uns seiner Gemeinschaft immer wieder entziehen. Dass wir ihm nicht den Dank und die Ehre bringen, die ihm zukommen. Wenn Christus Gericht hält, dann wird sich die Verheißung erfüllen, die wir in unserem Predigtext Vers 8 lesen. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Können wir uns das wirklich vorstellen? Ist dieser kurze Blick in die Wirklichkeit der neuen Schöpfung, der uns hier vergönnt wird, nicht immer noch ein Blick wie in einen Nebel? Es fällt uns schwer, uns vorzustellen, wie das alles sein wird. Der Tod wird faktisch getötet. Er wird verschlungen. Offenbarung 20 spricht davon, dass er in den Feuersee geworfen wird, der Tod. Wie auch immer das zu verstehen ist, feststeht, dass es keinen Tod mehr geben wird. Aber auch alle seine Begleiterscheinungen werden mit ihm vernichtet werden. Es wird keinen Schmerz mehr geben. Keine Traurigkeit, keine Tränen, keine Schmähungen. Und um uns diesen herrlichen Trost wirklich ganz fest zu versichern, wird sogar noch hinzugefügt: Ja, der Herr hat es gesprochen. Der Herr verspricht das. Es ist ein Versprechen, auf das wir uns unter allen Umständen verlassen können. Denn dieses Versprechen ist gegründet in dem, was Christus vollbracht hat. Christus hat den Zorn Gottes getragen. Er hat für unsere Sündenschuld bezahlt. Er hat die Trennwand zwischen Gott und uns eingerissen. Er hat den Tod überwunden. Und er ist unser Weg ins ewige Leben geworden. Dieses Fundament unserer Erlösung liegt unverrückbar fest. Und darum ist das im wörtlichen Sinne ein herrlicher Trost. Nämlich die Gewissheit, unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus gehören zu dürfen. Ich hatte vorhin von einem Menschen gesprochen, der zum ersten Mal unter dem Eindruck seiner Sündenschuld und unter dem Eindruck von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit kommt und daraufhin von buchstäblicher Todesangst ergriffen wird. Wenn diesem Menschen nun die Barmherzigkeit Gottes in Christus vor Augen gestellt wird, wenn er erkennen darf, dass Christus seine Schuld getragen hat und seinen Tod besiegt hat, was empfindet dieser Mensch dann? Was empfinden wir, wenn wir unter den Eindruck von Gottes Erbarmen kommen? Erleichterung? Ganz sicher. Verwunderung? Dazu hätten wir auch allen Grund. Aber vor allem empfinden wir Freude und Dankbarkeit. Und jetzt denken wir mal ein wenig voraus. Denken wir an alles, was wir hier und jetzt so durchmachen. Und stellen wir uns dann den Tag vor, von dem wir hier die ganze Zeit reden. Wenn also Christus zum Gericht erscheint, wenn er den Tod in den Abgrund wirft, wenn er alle Tränen trocknet und wir in herrlicher Gemeinschaft mit Gott leben werden, wird da der Jubel nicht noch viel größer sein? Vers 9. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Ja. Seht, das ist unser Gott. Aus diesen Worten spricht nicht nur Erstaunen, sondern auch eine gewisse Genugtuung. Denn diese Worte werden nach einer langen Zeit gesprochen, in der sich die sichtbare Wirklichkeit ganz anders dargestellt hat. Da ist wenig zu sehen von Rettung und von Freude. Natürlich dürfen wir Heilsgewissheit haben. Natürlich empfinden wir Freude über unsere Errettung. Aber angesichts all der Anfechtungen, mit denen wir hier zu leben haben, ist diese Freude doch nur ein ganz kleiner Anfang. Unsere Freude in Christus wird viel zu oft überlagert von den Sorgen des Alltags. Darum werden auch die Apostel nicht müde, uns zur Freude geradezu zu ermahnen. Nicht Philipper 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Es klingt wie ein Befehl. Und daran sehen wir schon, dass es mit der beständigen Freude hier gar nicht so einfach ist. Aber an einem können wir trotz allem immer festhalten, nämlich an der Hoffnung. Die Hoffnung nämlich, dass Gott sein einmal begonnenes Werk vollenden wird, weil er treu und unveränderlich ist. Christus ist nicht umsonst gestorben und auferstanden, sondern um Gottes ewigen Heilsplan zu verwirklichen. Seine Ratschlüsse lesen wir ganz am Anfang von Kapitel 25. Deine Ratschlüsse von alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. Ja, diese Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Das bestätigt auch der Text. Seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Und lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Was Gott verheißt, das erfüllt er auch. Und achten wir auch ruhig darauf, wie die Rettung hier bezeichnet wird. Wir sollen nicht in unserer Rettung fröhlich sein, sondern in seiner. Die Rettung ist ganz und gar ein Werk Gottes. Gerade diese Tatsache, ja allein diese Tatsache, gibt uns allen Grund zur festen und ausdauernden Hoffnung. Und noch etwas, Bei all dem stehen nicht wir, die Geretteten, im Mittelpunkt, sondern Gott, der Retter. Das gilt für den Jubel im Himmel, ebenso wie für unseren Jubel hier und jetzt. Es gibt genügend Kreise, die das nicht ganz so eng sehen. Da begegnet uns immer mal wieder ein recht schräges Verständnis von den Relationen. Nicht zuletzt auch in den Liedern. Du, Mensch, ist der Mittelpunkt. Um dich dreht sich alles. Und Jesus hilft dir, dich selbst zu verwirklichen. Er nimmt dir deine Probleme ab, ansonsten bleib der, der du bist. Fällt mir immer dieses Lied ein. Ja, du bist du, das ist der Clou. Aber führen wir uns doch stattdessen lieber vor Augen, wie es wirklich ist. Wir sind doch nichts. Der Herr ist alles. Wir lagen in Sünde und Finsternis und Tod. Er hat uns gerechtfertigt und ins Licht und ins Leben gestellt. Wir konnten das nicht. Ja, wir wollten das nicht einmal. Aber er hat das vollbracht, wozu wir nicht in der Lage waren. Und so geht es ja tagtäglich weiter. Wir fallen hin. Er richtet uns auf. Wir laufen davon, er führt uns zurück. Wir wollen aufgeben und alles hinwerfen, er gibt uns Hoffnung. Wir sind hungrig und bedürftig, er versorgt uns im Überfluss. Wir sind blind, er öffnet uns die Augen. Wir sind angefochten und verzweifelt. Er tröstet uns. Das alles tut er für uns. Er hat es nicht nötig, aber er tut es trotzdem, weil er uns liebt. Er sieht, das ist unser Gott und wir dürfen sein Volk sein. Amen.